Let's Talk. Heute zu Gast die leidenschaftliche Präsentationsberaterin Nicole Gugger aus Stuttgart. Ich habe sie gefragt, warum sie sich zum wiederholten Mal sehr geärgert hat über schlechte Online-Präsentationen, sogenannte Webinare.
Ja, es war einfach die ganz typische Verwendung von PowerPoint, über die wir, ja, ich sag mal, Präsentationsprofis uns alle permanent aufregen.
Ja.
Also vollgeschriebene Seiten, einfach mit ganz viel Text, der dann mehr oder weniger vorgelesen wird oder nochmal in eigenen Worten parallel gesprochen wird.
Ja.
Und bei Webinaren kommt für mich noch dazu, dass ganz viele Leute nichts wirklich Neues erzählen, sondern sich das Ganze sehr in die Länge zieht, mehr Werbeveranstaltungen als wirkliche Inhalte sind.
Ja, woran liegt das? Weil das oft kostenlos ist und der Aufwand irgendwie wieder reingeholt werden soll, oder?
Ja, sicherlich auch, dass viele es einfach als Werbemöglichkeit verstehen. Zum anderen auch so ein bisschen dieser typische Einstieg. Also ich erzähle erstmal, worum es gehen wird und dann die Struktur und wie lange es dauern wird und wer ich bin und was ich schon alles gemacht habe. Und dann sind schon 20 Minuten rum, bevor es tatsächlich an den Inhalt geht. Auch das ist so ein typisches Präsentationsproblem. Dazu kommt, dass, glaube ich, viele Leute Mühe haben, auf den Punkt zu kommen.
Vielleicht ist das bei Webinaren deswegen so deutlich. Also ehrlich gesagt sind das ja Phänomene, die es in normalen Präsentationen ganz genauso gibt. Ne? Die sind auch nicht auf dem Punkt, die werden auch runtergelesen, die sind auch vollgeschrieben, da verschwenden die Vortragenden auch viel zu viel Zeit auf die Einleitung und wer sie sind und bevor sie überhaupt mal sagen, warum mich das überhaupt interessieren sollte, wer sie sind. Ne? Mhm. Aber vielleicht ist es beim Webinar deswegen noch mal ein bisschen nerviger, weil man leichter vielleicht auch abgelenkt wird. Man sitzt da vor seinem Rechner, der Browser ist nur einen Klick entfernt und vielleicht auch die Tageszeitung vom Morgen ist nur einen Klick entfernt. Das ist im Publikum vielleicht auch schwerer, wenn man da einmal sitzt. Da kann man zwar auch auf dem Handy klicken, aber man ist ja auch immerhin mal dahin gegangen, dahin gefahren und man sitzt da und nicht in seinem Büro, wo man sowieso eigentlich ganz viele andere Dinge tun könnte. Vielleicht ist es deswegen auch noch mal nerviger und fällt es deswegen mehr auf, was da schief läuft?
Ja, ich glaube, diese Ablenkungsrate ist viel höher. Also man hat alles einen Klick entfernt und es sieht ja auch keiner, wenn ich was anderes mache.
Ja.
Obwohl ich letztens erfahren habe, dass es auf einigen Webinar-Plattformen man sogar sieht, wenn mein Zuschauer die Oberfläche wechselt, also ein anderes Fenster wechselt. Das finde ich ganz spannend. Aber ansonsten fühle ich mich halt ein Stück weit unbeobachtet, wenn ich vorm Rechner sitze. Und wenn ich in einem Seminar habe, ich immer noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie vor mich hin träume oder am Handy spiele oder so. Dazu kommt, ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Präsentation beschäftigt hat, also mal realisiert hat, wie unsinnig es ist, diesen Text da einfach nur auf die Folie zu schreiben, umso unbequemer wird man als Publikum. Das merke ich bei mir ganz extrem als Zuhörer, Zuschauer. Und ich glaube, das geht vielen so. Wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt hat, dann wird man immer ungeduldiger, es dann doch zu ertragen.
Ja, meckern können ja ehrlich gesagt auch wirklich viele. Und viele können es vielleicht nicht auf den Punkt bringen, aber wissen doch so intuitiv, dass viele Präsentationen eben auch langweilig sind. Aber warum setzen Sie es eigentlich nicht um? Wie schafft man es denn, dass von dem Verständnis, Text ist irgendwie langweilig, dass, wenn man dann selber vorne steht, eben auch die Texte eben weglässt und spannend präsentiert und eine Geschichte draus macht, statt einfach nur einen Fakten runterlesen?
Ich glaube, viele Menschen haben einfach keine Vorstellung davon, wie es anders gehen könnte. Also sie haben, wie sagt man, 97% aller Präsentationen sind schlecht, langweilig, einschläfernd, wie auch immer. Und ich glaube, das ist genau das, was die Menschen auch erlebt haben. Die kennen fast gar nichts anderes.
Ja.
Also ich glaube, der Transfer wird gar nicht geleistet, dass man auch eine übliche Business-Präsentation ganz anders gestalten könnte.
Ja, andererseits ist es natürlich auch immer erstaunlich. Ich meine, wenn jemand von morgens bis abends die ganze Woche über sich mit dem Thema beschäftigt, viele Überstunden möglicherweise macht, sich die Mühe macht, in Präsentationen zu gehen, also Zeit dafür investiert. Das heißt also offensichtlich irgendeine gewisse Leidenschaft ja eigentlich für sein Thema mitbringen, dann muss es ja irgendwas geben, was in ihm das auslöst, dass er seinen Job gerne macht, dass er darüber auch gerne spricht oder dass er darüber überhaupt sprechen möchte. Warum schafft er es dann nicht, das auch zu erzählen, was ihn da selber eigentlich fasziniert? Also in dem Moment, wo man halt eine Präsentation macht oder bei einem Webinar ist es wahrscheinlich dasselbe, verlässt man so ein bisschen seinen normalen Erzählmodus und was man mit seinen Kollegen in der Mittagspause begeistert erzählen kann, du hör mal, was ich heute rausgefunden habe, das glaubst du nicht, ne? In dem Moment, wo man dann da vorne steht, da vergisst man all das, was man begeistert noch eine halbe Stunde vorher in der Mittagspause erzählt hat und rattert einfach nur Fakten runter.
Ich glaube, das sind zwei Faktoren.
Ja.
Zum einen gilt dieses, ja, ich sag mal so, dieses typisch amerikanische, also sehr unterhaltsame und Geschichten erzählen und so weiter, immer noch in bestimmten Kreisen als so ein bisschen unseriös.
Ja.
Also irgendwann letztens so eine Statistik gesehen, dass Deutsche erwarten auch, dass man viel Information bekommt und dass das alles sehr ja, inhaltslastig ist und sehr seriös wirkt.
Ja.
Und da haben manche, glaube ich, Mühe oder auch ein Stück weit Scheu, sich auf so einen ja, Entertainment-Pfad zu begeben und das Ganze ein bisschen lockerer und unterhaltsamer zu machen, weil man ihnen unter Umständen ihre Professionalität oder Seriosität absprechen könnte.
Mhm.
Und zum anderen ist es, glaube ich, die Nervosität, die bei ganz vielen reinspielt. Und das ist vielen Leuten, also wir wissen es, eine der größten Ängste der Menschheit, irgendwie vor Publikum zu sprechen. In dem Moment, wo man vor Publikum steht, fällt es halt schwer, locker und witzig und gelassen zu sein und vielleicht auch sehr private Dinge von sich zu geben. Da haben manche einfach große Scheu vor.
Ja, das hört man immer wieder. Ich habe das früher selbst gehört, nur zu Zeiten, als ich noch Doktorand an der Uni war. Und da kamen genau dieselben Vorwürfe. Ne? Also warum? Dass das unseriös ist, das hat was mit Marketing zu tun, das ist unwissenschaftlich, was du da tust. Ne? Das waren allerdings diese Erwartungshaltung, und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch bei dieser Statistik, ich habe die auch gesehen, diese Erwartungshaltung und diese Bedenken, die kamen eigentlich immer vorher, ne? Also in dem Moment, wo ich gefragt habe, was hältst du davon, wenn ich das so mache, oder kann man das noch anders erklären, und dann, um Gottes Willen, das sind Wissenschaftler, die erwarten das so, dass das ein bisschen seriöser und trockener ist, ne? Und vor Publikum ist genau das Gegenteil passiert, ne? Also das Feedback war eben immer genau umgekehrt, ne? Mensch, wow, jetzt heute habe ich endlich mal was verstanden.
Ja, genau.
Also deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, wenn ich diese Statistik höre, wir Deutschen erwarten unbedingt mehr Informationsgehalt, weniger Entertainment, weil ich glaube, dass da einfach vielleicht auch eine fehlende Vorstellungskraft mit verbunden ist. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn eine Präsentation unterhaltsam ist? Ne? Nämlich nicht unbedingt, dass es nur Spaß ist und wenig Information, sondern dass es vielleicht mehr, am Ende nicht unbedingt mehr Wissen, aber mehr Verständnis ist, was ich deswegen erreicht habe, weil es nämlich eben auch Spaß gemacht hat, zuzuhören.
Ja, deswegen rede ich immer gerne von kurzweilig. Also wenn mir die Zeitspanne einfach kurz vergeht, das muss nicht unbedingt witzig sein, aber einfach hochinteressant, und dann bin ich gerne dabei und die Zeit vergeht halt quasi wie im Fluge.
Ja.
Und ja, ich glaube schon, dass die Erwartungshaltung stimmt, dass wir ganz häufig so reingehen, einfach weil wir es auch ein Stück weit so gewohnt sind.
Ja.
Aber im Endeffekt sehr, sehr dankbar sind, wenn es dann anders läuft. Also ich kriege ja dann auch häufiger mal die Rückmeldung, so, oh, der Tag ist vergangen wie im Flug und wir haben total viel gelernt und es war gar nicht anstrengend.
Ja.
Also wenn man es dann mal anders macht, ist das Publikum üblicherweise sehr dankbar.
Ja, genau.
Aber sie sind es nicht gewohnt und damit erwarten sie es auch nicht.
Vielleicht kommt dann noch dazu, dass wenn in so einer Frage steht, soll eine Präsentation unterhaltsam sein, vielleicht die meisten auch eher denken an diese typischen Chaka-Coaches, ne, die dann eben da auf der Bühne stehen und tatsächlich Halbwissen verbreiten, manchmal auch Unwahrheiten verbreiten, die aber eben einfach toll klingen, weil sie charismatisch rübergebracht werden. Und wenn das natürlich dann im Kopf ist und man denkt, naja, sowas soll ich jetzt vor meinem Chef oder beim Vorstand oder auf dem nächsten Kongress vertreten, dann kann man natürlich schon irgendwo verstehen, dass es da Bedenken gibt.
Ja.
Das heißt also, da ist die Spanne vielleicht auch einfach zu groß. Einerseits, man kriegt es zu viel, zu oft, ne, in dieser typischen Weise vorgemacht. Andererseits, wenn es denn mal unterhaltsam ist, dann ist es oft von Leuten, die es eben dann gerade nicht seriös machen, in Deutschland vielleicht, ne? Und deswegen fehlt so ein bisschen die Vorstellungskraft, ne? Wie kann eigentlich eine seriöse Präsentation gleichzeitig unterhaltsam sein? Und wenn beides zusammenkommt, dann ist es wahrscheinlich der Effekt, den du erfährst in deinen Workshops.
Ja, genau. Also das ist auch das, was ja erstrebenswert ist, wo ich sage, ich habe beim Claim Wissen präsentieren stehen, weil ich davon überzeugt bin, dass es ganz häufig darum geht, auch Wissen zu vermitteln. Und da geht es halt wieder nicht um diesen Nürnberger Trichter, möglichst ganz, ganz viel Stoff, sondern einfach das, was wirklich essentiell wichtig ist, ja, so aufzubereiten, dass ich es verstehe, nachvollziehen kann und Spaß an einem Thema bekomme. Und dann fällt es mir viel leichter, mich auch weiter reinzudenken und habe auch Lust, mehr darüber zu lernen.
Ja, ich glaube, das ist nämlich ein ganz großes Missverständnis, ne? Also was kann man eigentlich mit einer Präsentation vermitteln? Also die meisten denken tatsächlich in der Form, wie du es gerade geschildert hast, mit dem Nürnberger Trichter, so viel wie möglich, ne? Also deswegen sind die teilweise auch so vollgeschrieben. Also das ist zumindest eine Ausrede, die ich immer höre, ne? Also es muss ja auch zumindest halbwegs vollständig sein.
Das Verrückte ist, dass es halt nichts nutzt. Also es gibt ja dann häufig irgendwie Lehrpläne, man muss, egal ob Uni oder irgendwelche anderen Weiterbildungsinstitute, man muss dann in der vorgeschriebenen Zeit das und das und das und das und das Thema bitte auch noch abhandeln. Und das ist schlicht unmöglich, wo ich dann aber sage, dann lieber ein bisschen weniger und das aber so, dass die Leute es tatsächlich begriffen haben, wirklich was mitnehmen, es sofort in die Praxis umsetzen können und Spaß haben, sich noch weiter an das Thema reinzudenken. Habe ich viel mehr erreicht, als wenn ich einfach ganz viel Stoff besprochen habe, von dem aber nichts hängen bleibt.
Genau, also eher Verständnis zu schaffen, anstatt Wissen zu vermitteln. Also, dass man die Neugier auf das Thema weckt, dass man dafür sorgt, dass in der halben Stunde oder Stunde, die man Zeit hat, wirklich rüberkommt, was fasziniert eigentlich denjenigen, der da vorne steht an seinem Thema. Warum findet der das eigentlich so spannend? Und damit versuchen, vielleicht anzustecken, selber diese Begeisterung zu verspüren.
Genau.
Und wenn das geschafft ist, dann ist hoffentlich die Motivation auch groß genug, dann eben nach dem Vortrag nachzuhaken und das Gespräch zu suchen oder mal auf der Webseite nachzulesen oder die Broschüre mitzulesen und wirklich mitzunehmen und wirklich auch zu lesen.
Ich glaube, diese Mengen von Stoff, die lernen wir tatsächlich alleine, häufig aus Büchern und dann wiederum im Gespräch und durch die Nachfrage, aber
Ja.
nicht unbedingt, indem es mir jemand vorliest.
Ja. Und dann statt eben sämtliche Details tatsächlich einhämmern zu wollen, eher die Fähigkeit zu vermitteln, das selbst zu tun, weil man nämlich den Blick dafür schärft, worauf man denn achten muss oder was denn jetzt wichtig an diesem Thema ist. Und das kann man, glaube ich, sehr wohl in der Präsentation gut schaffen.
Genau, davon bin ich auch überzeugt.
Ja.
Und lustigerweise, wenn wir uns an, egal ob an Studium oder Schule zurückerinnern, sind es auch immer die guten Lehrer, die uns in Erinnerung geblieben sind. Und das sind halt nicht die, die einfach extrem viel besprochen haben, sodass ich mich rausreden kann, wir haben alles, was in der Prüfung drankommen kann, haben wir durchgenommen, sondern viel eher die, die lebendig erzählt haben, die eben den Spaß am Thema geweckt haben und so, dass man halt auch mal gerne seine Hausaufgaben gemacht hat, gerne noch weiter gelesen hat und gesagt, so, ja, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Also die so ihre eigene Leidenschaft ein bisschen weitergeben können.
Oder auch, ne, gerne mal, das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerne mal 10 Minuten den Leuten einfach zugehört hat, ne, wo
Ja.
die ganze Klasse einfach mal still ist und den Leuten einfach zuhört. Und woran man sich erinnert, also ist ja bei uns beiden jetzt wahrscheinlich auch schon eine Weile her, die Schulzeit, aber woran man sich erinnert, sind eben teilweise dann eben auch die Geschichten, die erzählen. Und nicht unbedingt, ne, die binomischen Formeln, die muss man irgendwann einfach mal lernen durch Hausaufgaben, durch Machen, durch Anwenden. Aber, ne, die Begeisterung, die dadurch entsteht, dass der Lehrer eben auch mal, ne, nicht über A plus B gleich C redet, sondern eben auch mal aus seinem Leben plaudert. Ne?
Genau.
Ja, wir hatten da manche Professoren, die dann teilweise, also oft auch ihre Folien gar nicht selber gemacht haben, ihre Präsentation. Die haben dann irgendwelche Studenten, die sie da hinsetzen, die wiederum kopieren das aus irgendwelchen Büchern. Und was dabei rauskommt, ist dann, naja, dass der Professor sich da hinstellt, das vorliest, dann irgendwie nochmal paraphrasiert und wenn es englische Texte waren, nochmal übersetzt oder sowas. Und natürlich nichts Spannendes bei rauskommt.
Tragischer Zustand. Also ich denke mir immer wieder, gerade bei Professoren, aber auch bei Lehrern, wie gesagt, die verbringen ihren ganzen Tag damit, Stoff zu vermitteln, dass sie sich nicht intensiver damit auseinandersetzen, wie Lernen tatsächlich funktioniert.
Ja, und gerade bei Professoren wäre es ja eigentlich so naheliegend. Also das sind ja wirklich, wirkliche Experten in ihrem Gebiet. Und die sind auch deswegen so gut, weil sie einfach in ihrem Gebiet, weil sie einfach so viel schon gesehen haben, so viel gemacht haben, so viel ausprobiert haben, ob jetzt selbst oder in Form ihrer Doktoranden oder Diplomanden. Die haben einfach einen enormen Erfahrungsschatz, aus dem sie erzählen können. Auch viel von Dingen, die funktionieren und nicht funktionieren. Und dass man statt eben das Wissen, was eben heutzutage in vielen, vielen Büchern einfach nachzulesen ist und für fast alle Fächer gibt es auch gute Bücher, die sind nicht immer nur alle langweilig, statt eben dieses Wissen zu vermitteln, eher davon, die Studenten daran teilhaben zu lassen, wie sie dieses Wissen erfahren haben, wie sie selber erlangt haben und wie sie damit umgehen.
Ja, ich stimme absolut zu. Das ist mein Rätsel, warum sie es nicht tun. Also die können was ändern.
Ja, genau, das ist die Frage. Also es gibt natürlich so Extremfälle wie die BWL-Vorlesungen an der Uni Köln oder so, ne, wo dann 1000 Studenten oder mehr sitzen, auf mehrere Hörsäle verteilt mit Videoübertragung. Das kann man natürlich nicht mehr beliebig interaktiv machen. Letztlich stellt sich die Frage, ob man überhaupt so eine Vorlesung noch bräuchte oder ob man das nicht einfach einmal aufzeichnet oder die Bücher einfach zur Verfügung stellt. Aber in all den Fächern, und davon gibt es ja auch wiederum eine ganze Menge, wo das nicht so ist, wo die Studiengänge einfach kleiner sind, wo die Klassen oder die Fächer dann eben kleiner sind und die Räume nicht so überfüllt sind, da könnte man es doch eigentlich einfach auch viel, viel interaktiver gestalten.
Absolut. Ja. Ich selber habe an der FU in Berlin angefangen zu studieren.
Ja.
Und da war es genauso, also völlig überfüllte Hörsäle, ein Professor, der nur seinen Stoff runtergespult hat, ein völlig gelangweiltes Publikum, also Studenten, die mehr oder weniger Käsekästchen gespielt haben, anstatt zuzuhören, weil sie eh nichts mitgenommen haben. Und in den Tutorien, also den kleinen Lerngruppen, waren es dann aber immer noch 100 Leute und im Endeffekt war es nur eine zweite Vorlesung, also auch die hat nichts genutzt.
Weil sie auch viel zu voll war, ja.
Ja, auch das, aber auch, weil die Methodik nicht angepasst wurde. Also wie gesagt, das, wo wir tatsächlich gelernt haben, waren die kleinen Lerngruppen. Wenn man sich dann einzeln getroffen hat, sich gegenseitig Aufgaben gestellt hat, gemeinsam miteinander besprochen hat und das bringt dann halt viel mehr. Oder wenn man selber rausfindet, wie man lernt und dass man Dinge visuell zum Beispiel macht und halt nicht nur über den Text lernt.
Im Grunde genommen, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ist es doch eigentlich sogar ein absoluter Irrsinn, wenn da ein Student oder eben auch Tausende von Studenten 5 Jahre oder mehr darauf vorbereitet werden, etwas mit ihrem Wissen anzufangen und in diesen ganzen 5 Jahren, vielleicht bis auf einem Diplom oder Masterarbeit oder mal die ein oder anderen Studienarbeit, aber zumindest die allermeiste Zeit dieses Studiums eigentlich nichts Produktives tun. Also dieses Wissen, was da vermittelt wird, auch gar nicht aktiv angewendet wird.
Kaum, ja.
Also klar, manche Studenten sind aktiv und die kümmern sich und machen Nebenjobs und Studentenjobs eben nicht und viel und manche eben auch clever genug, um das in Unternehmen zu tun, wo sie das, was sie eben lernen, auch direkt anwenden können, aber viele tun das eben auch nicht. Und die werden 5 Jahre vorbereitet und sind vorher 13 Jahre lang, zu unserer Zeit zumindest, durch ein Gymnasium geschleust worden, wo sie auch nichts angewendet haben. Also insgesamt ja fast 20 Jahre lernen, ohne produktiv zu sein. Ist das vielleicht auch eine Ursache dafür, dass Wissensvermittlung oder Verständnisvermittlung in Form von Präsentationen und Vorträgen so langweilig ist, weil wir es gewöhnt sind, 20 Jahre lang nur theoretisch mit Wissen konfrontiert zu werden und eben sehr, sehr wenig auf praktische Weise?
Vermutlich, ja. Und eben, wir bekommen es 20 Jahre lang falsch vorgemacht. Also erfordert es einen unglaublichen Mut, da auszubrechen und das anders zu machen. Und ich glaube, das scheut einfach sehr viele. Eben, jeder ist es gewohnt, auch Chefs, Vorgesetzte, Professoren, Lehrer sind es gewohnt, es falsch zu machen. Und wenn ich dann mal ausbreche und es anders mache, schlägt mir unter Umständen Unverständnis entgegen, weil da jemand aus seinem Gewohnheitsschema ausbrechen muss und sagt, wie, ich habe jetzt nicht alles zum Nachlesen. Also auch da gibt es schon auch noch Vorbehalte, wo ich verstehen kann. Also ich habe letztens gerade einen jungen Mann, der gerade seine mündliche Abiturprüfung gemacht habe, einfach aus dem Freundeskreis und ein paar Tipps gegeben. Und der hat super präsentiert. Allerdings war das schon wieder so fernab von der, ich sag mal, Lebenswirklichkeit der Lehrer, die halt mit einfach Text an die Wand werfen, das gewohnt sind,
ja,
dass die Mühe hatten, ihm zu folgen. Obwohl das wirklich clever und durchdacht und hervorragend gemacht war. Und das ist natürlich ein unglaublich frustrierender Moment dann auch und sagt so, hey, eigentlich hat er es hervorragend gemacht, aber es gibt so ein paar Alteingesessene, die keine Lust haben, sich zu bewegen und zu hinterfragen, was sie da eigentlich tun. Ja, das ist dann zum Frustmoment für ihn wurde.
Ja, das ist vielleicht wirklich auch ein deutsches Phänomen, zumindest scheint es mir oft so, dass man nicht scheitern darf oder keine Fehler machen darf, wenn man was Neues probiert. Ne? Also solange man sich auf den normalen Pfaden bewegt, in unserem Bereich eben die typischen Präsentationen macht, darf man auch ruhig schlechte Präsentationen machen, darf man die auch langweilig bis zum geht nicht mehr machen. Es ist okay, weil es gewohnt ist. Aber sobald man sich davon wegbewegt, ne, sobald man es anders macht, haben Fehler ein ganz anderes Gewicht. Also ein typisches Phänomen, was ich öfter beobachte bei Menschen, die eben versuchen, das anders zu machen, die dann zu mir kommen und sich beklagen, Mensch, das kommt aber nicht an, und dann beschweren die sich darüber, dass ich da einen Rechtschreibfehler habe, und dann ist gleich die ganze Präsentation Mist. Ne? Da wird dann auf Details und mit einer riesigen Lupe geschaut, die am Ende fürs Verständnis genauso irrelevant waren wie die ganzen Cliparts, die sonst auf den PowerPoint-Folien sind. Und dem wird aber ein Gewicht beigemessen, weil es eine Möglichkeit vielleicht auch ist, für diejenigen, die damit konfrontiert werden, mit dem neuen Ungewohnten, zu sagen, ihr Unbehagen auszudrücken, ne? Zu sagen, da habe ich dich jetzt aber erwischt.
Ja, also ich glaube, andererseits wachsen wir halt in der Fehlerkultur auf, also von Schule an. Wir wachsen halt damit auf, ständig auf Fehler hingewiesen zu sein, zu werden und einer Norm zu entsprechen.
Ja.
Anstatt eben unsere individuellen Talente, die wir alle haben, zu fördern und auszuprobieren und ein bisschen ganzheitlicher zu denken. Und zum anderen ist, glaube ich, auch einfach viel Hilflosigkeit dann eben, wenn ich kann mit dem neuen Konzept nichts anfangen, ich verstehe es noch nicht oder habe Mühe, es umzusetzen, und dann behelfe ich mir halt mit irgendwelchen unwichtigen kleinen Regeln und halte mich an so einen dummen kleinen Fehlern auf, ja.
Ja, mit Pitzel hatte ich ja letzte Woche auch darüber gesprochen. Vielleicht brauchen wir tatsächlich sowas wie ein Zuhörerbriefing oder Zuhörerworkshops, dass einfach ne, nicht unbedingt nur gelehrt wird, was ist eigentlich, wie halte ich jetzt einfach bessere Präsentationen, wie schaffe ich es, mein Thema besser auf den Punkt zu bringen, sondern dass man tatsächlich auch das Publikum in die Lage versetzt zu sagen, warum ist das jetzt langweilig und warum ist das vielleicht spannender und warum ist das vielleicht nicht perfekt, aber der richtige Weg, und wo kann man wirklich konstruktive Kritik üben und nicht einfach nur sagen, das gefällt mir jetzt nicht und ich fühle mich unwohl und ach, weg damit, mache ich es lieber so, wie ich es gewohnt bin.
Ja, finde ich eine tolle Idee. Also ist auch immer ein Teil meiner Seminare, dass man die Leute wachrüttelt, warum ist es so, wie es üblicherweise gemacht wird, nicht gut. Also, ja, einfach die Sensibilität tatsächlich zu wecken. Und gerade zwei Artikel über das Thema Feedback, also auch das ist halt wichtig. Wie kann ich es zurückspiegeln, dass irgendwas nicht optimal war? Aber so, dass der Mensch es auch im Idealfall annehmen kann. Also ja. Es sind lauter spannende Themen, die sich da so ein bisschen drumherum ranken. Ein Freund von mir hatte mal eine schöne Idee. Kein Deutscher, aber so eine tatsächliche Revolution zu starten. Also die Leute dazu anzuhalten, wenn eine Präsentation schlecht ist, und davon gibt es Unmengen, es auch wirklich kundzutun. Und sei das mit einer roten Karte oder einfach stumm aufzustehen, um das auch mal zurückzuspiegeln, wie schlecht das wirklich flächendeckend gemacht wird.
Ja, so Vorstöße gibt es immer mal wieder. Hat natürlich einen gewissen Charme, aber hat natürlich auch eine gewisse Gefahr. Also, oder zumindest kann man Gründe nachvollziehen, warum das eben nicht zur Revolution kommt, ne? Weil man eben dann auch höflich bleiben möchte. Man vielleicht auch selber unbequem ist und vielleicht das auch nicht immer hilft, wenn es dann wirklich destruktiv ist. Wenn man sagt, das war jetzt Mist und man hat sich aber eigentlich Mühe gegeben, und dann schickt man ihn doch wieder zurück. Und vielleicht, also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich hilft, es besser zu machen oder ob man das nicht dazu führt, dass viele sich noch mehr in so eine Komfortzone zurückführen. Ob man, dass man vielleicht insgesamt nicht so grottenschlechte Präsentationen hat, aber vielleicht auch nicht unbedingt den optimalen Weg dadurch beschreitet. Weil man eben auch nicht mutig genug wird dadurch.
Jein. Andererseits gibt es halt wirklich viele, ja, wie Professoren und Lehrer, von denen man erwarten können sollte, dass sie es richtig machen und dass sie sich mehr damit beschäftigen.
Ja.
Und das denen mal zurückzuspiegeln. Also sind ja größtenteils auch die, die gar kein Feedback mehr einfordern, wie gut es jetzt wirklich war.
Ja.
Und die diese Unzufriedenheit und Langeweile ihres Publikums teilweise gar nicht mitbekommen.
Ja.
Es ihnen manchmal sogar egal ist, was ich noch viel tragischer finde.
Ja, das ist sicher nicht selten, ja.
Ja.
Also Professor ist man meistens nicht wegen, weil man lehren will, sondern weil man forschen will. Und Lehre gehört eben dazu, ja.
Ja.
Es gibt sicher mehr als einen Professor, dem das ein Klotz am Bein ist. Und das ist einer der Gründe, warum so viele Assistenten eben Vorlesungen machen. Nicht, dass das unbedingt schlecht wäre. Oftmals machen die es vielleicht sogar besser als ihre Professoren. Aber dennoch, als Student wünscht man sich natürlich, dass man von den Koryphäen lernt, ja.
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 Wenn sie es denn gut machen.
Ja. Ja, eine andere Frage, die ich mir immer stelle, warum ist es eigentlich so gesetzt, dass man Wissen immer nur mit PowerPoint-Folien vermittelt, ne? Also jetzt mal Präsi oder so, abgesehen, das ist jetzt letztlich dasselbe, sagen wir, mit einer Projektion auf die Wand machen muss. Also warum machen so wenige den Schritt, dass man sagt, ich erzähle vielleicht auch einfach was, ich bringe was mit, ich lasse euch vielleicht auch was machen oder ich beteilige euch viel, viel intensiver an so einer Präsentation, als es mit einem einfachen Ablesen oder Vortragen eines Monologs der Fall ist. Ne?
Gute Frage. Ja, ich denke, also es ist bequem. Wenn ich es einmal runtergeschrieben habe, kann ich die Präsentation quasi x-beliebig wiederholen.
Ja.
Bei vielen habe ich das Gefühl, das ist Unsicherheit. Also wenn ich da alles draufstehen habe, dann kann ich halt auch nichts vergessen. So
Ja.
dieser Teleprompter-Effekt.
Ja.
Ich habe es ja mindestens an der Wand stehen gehabt. Wenn ich es nicht gesagt habe, dann hatten die trotzdem eine Chance, es zu lesen. Also bin ich so quasi fein raus und auf der sicheren Seite. Und dann gibt es einfach immer noch wahnsinnig viele, ja, eigentlich Fachleute, die aus dem inhaltlichen Thema stammen, aber sich über das Thema Training und Lehre nicht viel Gedanken gemacht haben.
Ja, dabei wäre das ja gerade, glaube ich, für diese Personen einfach so naheliegend zu sagen, ach, was soll ich mit dem PowerPoint? Das kostet nur Zeit, die Folien zu machen und eigentlich, ehrlich gesagt, sind die meisten ja auch eh langweilig und ich bin eben auch kein Lehrer. Ich bringe einfach mein Entwicklerboard mit und zeig da was dran und mal vielleicht mal was an die Tafel. Oder ich bringe mein Modell, was wir sowieso im Zuge der Entwicklung angefertigt haben, einfach mit und zeig an dem Modell was. Da kann ich sogar das Dach abnehmen und dann kann man das umdrehen und da können die reingucken. Und dann erfahren die auch viel mehr vom Entwicklungsprozess oder sowas, ne? Also warum sind nicht eigentlich gerade diejenigen, die keine Ausbildung in Didaktik und Vortragen und so halten, gerade die, warum haben nicht gerade die Idee, das anders zu machen? Also mit Mitteln, die viel vertrauter sind.
Häufig sind es ja auch eher ja, praxisferne Themen. Also was heißt praxisferne Themen, klingt jetzt seltsam. Aber es geht halt oft nicht um Dinge, wo es um Modelle geht, sondern egal, ob es jetzt Recht oder Steuern oder BWL oder sonstige Dinge sind, sind halt eher theoretische Themen. Da fällt es leichter, das an die Wand zu schreiben, an die Wand zu schreiben bzw. zu projizieren. Und dann ist wieder, man ist es so gewohnt, dass man mit PowerPoint präsentiert. und es würde dann wiederum Mut erfordern, es anders zu machen. So, vielleicht erwarten meine Studenten es ja so.
Ja.
Es sind ja auch tatsächlich viele Studenten so, dass sie es erwarten. Nicht nur Studenten, sondern auch sonstige Seminarteilnehmer. Sie erwarten, dass sie anschließend ein Skript bekommen, wo die Folien alle nochmal sind, die sie nochmal nachlesen können.
Ja.
Was überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber das ist so dieses Übliche und ja, viele haben, glaube ich, einfach nicht, entweder nicht die Idee oder nicht die Inspiration, es anders zu machen oder vielleicht auch einfach nicht den Mut, es anders zu machen und da rauszustechen.
Ja, vielleicht auch einfach die Augen nicht geöffnet, ne? Denn es ist ja so, das tun die meisten ja sowieso, ne? Also ich meine, gerade im Recht oder so, ein Anwalt, der steht ständig vor der Situation, dass er seinen Mandanten irgendwas erklären muss, was die eigentlich gar nicht verstehen, und das tut der normalerweise eben auch nicht, indem er immer die Paragraphen rezitiert, sondern indem er ihnen Beispiele erzählt. Und in dem Punkt würde ich da gerne nochmal einhaken, was du gesagt hast, so trockene Themen wie Recht oder so. Mhm. Ich glaube, dass das ganz im Gegenteil. Also Recht hat tatsächlich das Image, dass es so eines der trockensten Themen überhaupt ist. Ich glaube, dass, wenn man da genau drüber nachdenkt, das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, Recht ist eins der anschaulichsten und praktischsten Themen überhaupt. Denn Paragraphen ohne Fälle dazu machen ja überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also, und zumindest mal Vorträge über Gesetze, die keine praktische Anwendung haben, machen keinen Sinn. Ne? Außerhalb einer Vorlesung zumindest. Mhm. Und in dem Moment, wo es die Fälle gibt, gibt es auch immer Personen und Schicksale und Menschen und Situationen, die damit verbunden sind. Das heißt, es ist gerade, glaube ich, eigentlich eines der anschaulichsten Themen überhaupt. Denn man kann immer was von den Menschen erzählen, die dabei beteiligt sind, und erläutern, wie das in konkreten Situationen ausgelegt und angewendet wird. Ne?
Okay, ganz klares Jein. Ich bin total dabei, wenn ich sage, Jura ist Recht ist ein unglaublich spannendes Thema.
Ja.
Ich habe da generell Spaß dran. Und eben, ja, es hat immer irgendwas mit zu tun. Man kann immer es auf Fälle anwenden und man kann es unglaublich lebendig und interessant machen. Mhm. Gar keine Frage. Üblicherweise wird es nicht getan, sondern dann werden halt einfach Rechtstexte eben an die Wand geworfen, ab und an mal da noch eine Geschichte dazu erzählt.
Ja.
Aber es wird trocken vermittelt. Nein, weil das gilt für jedes Thema. Also ich glaube, dass man sich wirklich in jedes Thema so tief reindenken kann, dass es hochinteressant und spannend wird.
Zumindest gibt es ja einen Grund, warum die Menschen, die das erfunden haben, sich damit beschäftigen und warum die so viel Herzblut teilweise in diese Entwicklungen reinstecken. Also das heißt, es gibt ja zumindest mal diesen Teil der Menschheit, die dafür Begeisterung verspüren.
Ja, und, ganz genau.
Und ich halte das genau, ja, da bin ich bei dir, absolut unwahrscheinlich, dass es die einzigen Menschen sind, die man für dieses Thema begeistern kann.
Ich glaube, dass egal welches Thema, wenn ich tief genug drinstecke, dann wird es spannend.
Ja.
Es ist meistens nur mühsam, mal so diese Grundlagen kennenzulernen oder zu verstehen, bis ich auf diese Ebene reinkomme, bis es wirklich hochinteressant wird. Aber deswegen bin ich auch mal davon überzeugt, egal wie trocken das Thema zu sein scheint, man kann es spannend präsentieren, wenn man den Transfer auf die Lebenswirklichkeit hinbekommt. Was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit meinem Publikum zu tun? Und warum ist es halt doch hochspannend? Und ja, da sind wir eben beim Recht. Das ist ein hochkreativer Prozess, was ich da teilweise machen muss, wenn ich halt Fälle mit diesen Rechtstexten oder Vorgaben verknüpfe. Es ist hochspannend. Ich habe lange im Gesundheitswesen gearbeitet. Auch da geht es immer um Menschen, um Schicksale. Wenn ich die nicht vergesse und nur über die reine Theorie rede, sondern das immer in Bezug setze, was hat es denn mit dem Menschen am Ende zu tun? Was bedeutet das für den? Wird es hochspannend? Ich habe letztens Doktoranden an der Uni für Chemie unterrichtet. Auch da, ich habe wahrlich kein Faible für Chemie gehabt in meinem Leben.
Ja.
Aber auch da, wenn man sich tiefer rein denkt in diese Materie und überlegt, okay, was kann ich mit diesen neuen Ideen, Entwicklungen, Theorien anfangen? Was kann es bedeuten? Wie kann es unser Leben verändern? Wird es hochinteressant und spannend und ganz, ganz greifbar?
Also letztlich, ein Erfolgsrezept könnte sein, Präsentationen einfach menschlicher zu machen.
Ja, und eben seine eigene Begeisterung zuzulassen, sich daran zurückzuerinnern, wenn sie manchmal über den Alltag verloren gegangen ist. Und dann aber auch zu zeigen, andere Leute daran teilhaben zu lassen. Warum bin ich so fasziniert von dem Thema? Warum macht es mir Spaß und wie könnt ihr auch Freude dran gewinnen?
Herzlichen Dank, Nicole Gugger. Mein Name ist Michael Gerhardz. Bis zum nächsten Mal.